Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Faire Bezahlung und mehr Stellen. Dafür wollen morgen in Koblenz Musikschullehrkräfte demonstrieren, die genug haben von prekären Arbeitsverhältnissen und eine Aufwertung für diesen Bildungsbereich fordern. Wir schauen da gleich näher hin und hören auch von einer kreativen Idee, die zeigt, dass auch in Corona-Schulzeiten das Musische durchaus nicht zu kurz kommen muss. Und 30 Jahre Einheit werden uns beschäftigen. Damals sollten auch die beiden deutschen Stipendiensysteme zusammenwachsen. Ein Zeitzeuge erzählt uns, wie das funktioniert hat. Hallo damit zu Campus und Karriere. Ich bin Kate Malaike. Digitaler Unterricht und Corona, das sind zwei Schwerpunktthemen, mit der sich gerade der Verband Deutscher Musikschulen in Koblenz bei seiner Bundesversammlung beschäftigt, ganz oben auf der Liste. Aber stehen auch die Arbeitsbedingungen, denn an vielen Musikschulen ist prekäre Beschäftigung inzwischen Alltag geworden. Um endlich fairere Bedingungen zu bekommen, ist für morgen auch eine Demonstration geplant, um eben mehr Geld von Bund, Ländern und Kommunen für diese Bildungs- und Kulturinstitute zu bekommen. Anke Petermann mit einem Lagebericht.
Friedrun Vollmer leitet die Westfälische Schule für Musik in Münster. Bis 2018 war sie 12 Jahre lang Direktorin der Musik- und Kunstschule Jena sowie Vorsitzende des Thüringer Landesverbandes der Musikschulen. Die studierte Violinistin, Pädagogin und Betriebswirtin gehört zum Bundesvorstand des Verbandes Deutscher Musikschulen VDM. Sie blickt zurück auf starke Veränderungen bei den Beschäftigungsverhältnissen.
Für viele der Musikschulen in den neuen Bundesländern gab es einen sehr strikten Spar- und Umstellungskurs mit dem Moment der deutschen Einheit. Und an vielen Schulen wurde dann auch auf Honorarverhältnisse umgestellt.
Anfangs mit einer durchaus nachvollziehbaren Idee.
Vom Ansatz her war es immer gedacht, dass Honorarkräfte diejenigen Instrumente übernehmen, die nicht durch Festanstellungen abgedeckt werden. Also zum Beispiel ein Oboist aus dem städtischen Sinfonieorchester kann die zwei Oboenschüler mit unterrichten. Honorarbeschäftigung in Ergänzung zur Festanstellung, das war der Ansatz.
Von dem sich die Musikschulen auch im Westen allerdings immer mehr entfernten, bemängelt Vollmer.
Es wurden mehr und mehr Honorarkräfte eingesetzt, weil da natürlich keine Sozialabgaben anfielen, weil man da ganz anders die Stellschraube von Honorarhöhen setzen konnte und weil natürlich auch umständliche Kündigungen gar nicht so notwendig waren.
Dem Mainzer Schlagzeuger Andreas Kubicki gelang es nicht, einen festen Job an einer Musikschule zu ergattern. Über Jahre blieb der 37-Jährige freie Honorarkraft.
Ja, ich war an mehreren Musikschulen hier im Rhein-Main-Gebiet. Es ist einfach so, dass die soziale Absicherung fehlt und das Honorar extrem niedrig ist für einen Selbstständigen. Und dann gibt es natürlich auch an manchen Musikschulen noch festangestellte Kollegen, die verdienen das Doppelte. Und wenn man da nebendran sitzt und macht eigentlich die gleiche Arbeit, dann fühlt man sich einfach nicht gut.
Andreas Kubicki leitet die Fachgruppe Musik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland und ruft die Musikschulkollegien zum Protest gegen die prekäre Beschäftigung auf. Sicherheit für die musikalische Bildung fordert die Gewerkschaft. Nur festangestellt könnten Musikschullehrkräfte Bildungsarbeit mitgestalten, konstatiert Kubicki.
Wenn man jetzt an 3-4 Musikschulen arbeitet, ist das einfach nicht möglich. Man kann nicht auf 4 Konferenzen an 4 verschiedenen Orten gehen oder 4 Tage der offenen Tür mitmachen. Das geht einfach nicht.
Für sich selbst hat Kubicki Konsequenzen gezogen. Er lehrt nur noch an einem Wochentag an der Musikschule in Worms und gibt ansonsten Privatstunden bei sich zu Hause.
1, 2, 3, 4.
Mit dem Privatunterricht geht es dem Schlagzeug- und Paukendozent finanziell besser. Jetzt muss er seine Arbeitswoche nicht mehr aus Jobs an verschiedenen Orten zusammenstückeln.
Die Musikschulen haben vor einigen Jahren die Stundenzahl auf 12 Unterrichtsstunden gedeckelt. Das heißt, ich darf an einer Musikschule nur noch 1,5 Tage unterrichten, was sich nicht lohnt. Ja, man durfte einfach nicht mehr arbeiten, aus dem Grund, dass man sich einklagen könnte.
Auch der Verband Deutscher Musikschulen VDM wünscht sich mehr feste Stellen für Musikschullehrkräfte. Auch damit es weniger Fluktuation beim Personal gibt, denn die ist problematisch, unter anderem in der Kooperation mit Ganztagsschulen. Da sei Kontinuität zumindest übers Schuljahr hinweg gefordert. Aber die öffentlichen Musikschulen bekommen nicht genug Geld von Ländern und kommunalen Trägern, konstatiert Christoph Utz, Leiter der Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen. Die Kundschaft stärker zur Kasse zu bitten? Ausgeschlossen, wenn man musikalische Bildung in die Breite tragen wolle, findet der Vorsitzende des VDM-Landesverbandes Rheinland-Pfalz. Die ideale Finanzierung beschreibt Utz so.
Also der Wunsch wäre die Drittelung in der Form, dass man sagt, ein Drittel wird von den Nutzern der Musikschule erbracht, ein Drittel von den Musikschulträgern vor Ort und ein Drittel vom Land.
Bessere Bedingungen für Musikschulen in Deutschland und deren Lehrkräfte, dafür soll also morgen in Koblenz demonstriert werden. Ja, und mehr Zeit und Fachpersonal für Musik und andere künstlerische Fächer, das wünschen sich auch viele für den Regelschulbetrieb. Aber wegen der Pandemie fällt da jetzt zusätzlich vieles hinten unter. Wegen Corona haben aber auch professionelle Orchestermusiker zum Beispiel oder Sänger ungewollt mehr Zeit. Da können wir doch an Grundschulen gehen und in kreativen Pausen für Musik begeistern, dachten sich Ensemblemitglieder der Jungen Oper am Rhein und wurden aktiv.
Große Pause in der Gebrüder Grimm Grundschule im Neusser Stadtteil Erfttal. Die Kinder stürmen auf den Schulhof und erholen sich vom Unterricht an der frischen Luft.
So, wir gehen schaukeln, klettern, verstecken.
Heute allerdings gibt es keinen Grund zum Verstecken. Dort, wo sonst die Tischtennisbälle über die Platte flitzen, hat sich Tanzpädagogin Eva Samasalova hoch über der Kinderschar aufgebaut. Links von ihr Posaunist Arno Pfeuffer und rechts Bariton Jake Muffet. Im nötigen Corona-Abstand haben sich die Grundschulkinder vor den Dreien aufgestellt und machen die Bewegungen der Tänzerin nach.
Ich versuche immer, eine Beziehung mit dem Kind aufzubauen, sei es nur einen Augenblick, einen Kontakt mit dem zu haben und wirklich dieses Miteinander zu tanzen. Nicht, dass ich tanze für die, sondern das mit zusammen tanzen.
Sagt Eva Samasalova. Sie hat die Choreografie zu diesem Projekt entwickelt. Noch vor der Sommerpause kam die Idee zur kreativen Pause bei der Jungen Oper am Rhein auf, erzählt deren Leiterin Anna-Mareike Fohn. Ihr war aufgefallen, dass durch die Corona-Maßnahmen in den Grund- und Förderschulen vor allem die künstlerischen Fächer nicht mehr unterrichtet wurden. Für sie ein erster Grund zu handeln.
Und dann zum anderen, als wir wussten, dass nach der Sommerpause der Alternativspielplan greifen wird und unsere Orchestermusiker und auch die Sänger aus dem Ensemble einfach nicht so viel beschäftigt werden konnten, wie es ursprünglich der Plan gewesen war.
Jeder Auftritt ist deshalb ein bisschen anders. Mal können die Kinder den Klang einer Violine zusammen mit einer Sopranstimme erleben. Ein anderes Mal trifft eine Mezzosopranistin auf eine Oboe. Das Stück und die Choreografie bleiben dabei immer gleich.
Wir wollen vor allen Dingen ihnen das Fenster zur Kultur öffnen und gerade jetzt auch Corona-bedingt und auch generell in der heutigen Zeit allen sozialen Schichten die Kultur nahebringen und eine Möglichkeit der kulturellen Teilhabe einfach bieten.
Ja, ich bin quasi der Ton, der den Kindern gegeben wird, der gefangen wird,
erklärt Posaunist Arno Pfeuffer von den Düsseldorfer Symphonikern.
Zusammen mit dem Sänger Jake spielen wir uns den Ton oder die Töne immer wieder hin und her wie so ein Echo.
Ganz am Anfang der kreativen Pause haben die Kinder noch etwas schüchtern reingeschaut. Doch bald schon lassen sie ausgelassen die Hände über den Kopf kreisen oder stampfen mit den Beinen auf den Boden. Musik und Bewegung gehen hier auf dem Schulhof direkt ineinander über.
Ich fand das schön, weil ich finde, das war auch eine Ablenkung. Also wegen Corona, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Musikschule oder so ist, da darf man halt nicht richtig singen, wenn man zusammen halt ist.
Amelia besucht die 4. Klasse der Gebrüder Grimm Grundschule in Neuss und kennt sich offenbar gut aus mit den aktuellen Corona-Regeln in der Kulturszene. Auch Ben freut sich über die kreative Pause zwischen den Schulstunden.
Ich fand das richtig cool, dass die Schule das so organisiert hat, weil das dann auch halt eine schöne Ablenkung ist, nicht die ganze Zeit nur schreiben oder auch mal ein bisschen weniger lernen.
Am besten hat allen Kindern der populäre Zahnseidentanz Floss gefallen. Geschickt hat ihn Tanzpädagogin Eva Samasalova in ihre Performance integriert. Auf die Frage, ob die 3 Künstlerinnen und Künstler von der Jungen Oper am Rhein in Düsseldorf wiederkommen dürfen, fällt die Antwort vielleicht auch deshalb eindeutig aus.
Ja, wenn wir Sachunterricht haben.
Auf jeden Fall.
Weil das ist ein schöner Beruf und die wollen ja auch nicht die ganze Zeit da nur zu Hause sitzen und nur üben. Die sollen ja auch Spaß mit den Kindern haben oder mit den Erwachsenen. Das möchte ich, dass sie wiederkommen.
Jan Ritterstedt war das über eine kreative Pause, mit der Profis Grundschulkinder für Musik und Kultur begeistern wollen. Schöne Idee, von der wohl auch die Profis etwas für sich mitnehmen. Der freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften, kurz FZS, ist eine wichtige Stimme für die Studierenden in Deutschland, denn er vertritt immerhin 860.000 von ihnen überparteilich. Und nun ist ein frischer Vorstand gewählt. Mit dabei ist auch Iris Kimizoglu. Hallo und schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ein neuer Vorstand, aber weiter bleibt ein Kernanliegen, wahrscheinlich die Bildungsungerechtigkeit im deutschen Hochschulsystem zu verändern. Das haben Sie zumindest in einer Pressemitteilung jetzt bekannt gegeben. Wie wollen Sie das denn anstellen?
Das anzustellen ist natürlich nicht alleinige Aufgabe von uns und auch gar nicht möglich, sondern eine stark gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir werden weiterhin versuchen, sowohl auf politischer Ebene, bei den Ländern, bei den Hochschulen, beim Bund, als auch gemeinsam mit unseren BündnispartnerInnen weiterhin die Stimme zu sein für Studierende und zu versuchen, über große Medienechos, über Lobbyarbeit Veränderungen zu bewirken im Denken der Personen, die an den Schalthebeln letztlich stehen.
Ein wichtiger Ansatz ist wahrscheinlich das anstehende Semester, das ja schon mehr oder weniger etwas verschoben wurde und wo sich natürlich alle fragen, wie kann unter Corona nun weiter studiert werden? Was ist denn Ihre Vorstellung?
Solange natürlich die gesundheitliche Gefahr gegeben ist, ist daran nicht zu denken, dass Präsenzlehre in großem Maße stattfindet. Dort, wo es nötig ist, wie in Laboren, muss es aber so schnell wie möglich wieder ermöglicht werden. Ich glaube, wir haben im letzten halben Jahr viel dazu schon gelernt an den Hochschulen. Und wenn in Sachen, wie lehre ich online gut, sich noch einiges tut, dann kann das nächste Semester besser werden.
Also keine verlorenen Semester. Wie stehen Sie denn zu der Kann-Semester-Debatte?
Wir setzen uns seit einem halben Jahr für ein Solidarsemester ein, denn nun mal ist es so, dass viele Studierende nicht aus privilegierten Backgrounds kommen, sondern gerade durch Corona ihre Jobs verloren haben und in Existenznöten sind. Daher ist es unverzichtbar für ein gerechtes Hochschulsystem, dass nicht nur ein Kann-Semester, sondern ein Solidarsemester umgesetzt wird. Das hieße zum einen, dass eine Überbrückungshilfe weiterhin bestehen bleibt, welche ja nun leider vom BMBF abgeschlossen wurde, mit der Begründung, dass die Studierenden jetzt keine Gelder mehr bräuchten. Es heißt aber auch so viel wie, diejenigen Studierenden, die nicht in der Lage sind, an allen Veranstaltungen teilzunehmen, wie es eigentlich vorgesehen sind, sprich Regelstudienzeit, brauchen Verlängerungen gerade in diesem Bereich der Regelstudienzeit.
Bedeutet, Sie fordern, dass die Soforthilfemaßnahmen, die Corona-Hilfen für die Studierenden weitergeführt werden?
Kurzfristig natürlich, aber langfristig muss auch einfach die gesamte finanzielle Hilfe seitens des Bundes für Studierende reformiert werden, sprich das BAföG. Denn leider ist es so, dass nur noch 11% der Studierenden mit BAföG berechtigt sind. Das ist so im Vergleich zu 2019 handelt es sich damit um eine Senkung der Antragsberechtigten von 5,5%. Und das geht natürlich mit dem, was wir jetzt in Corona-Zeiten erleben, einfach nicht zusammen.
Iris Kimizoglu war das, neues Vorstandsmitglied beim Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften FZS. Und sie hat uns erzählt über die Kernthemen, die der FZS jetzt angehen möchte. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Dieser Satz von Willy Brandt wird jetzt in den Tagen um den 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung wieder häufiger in den Köpfen sein, denke ich mal. Zusammenwachsen sollten auch zwei verschiedene Hochschullandschaften und ebenso die Stipendiensysteme, die es für internationalen Austausch gab. Eine besondere Rolle bekam dabei die Arbeitsstelle Berlin-Mitte, die extra gegründet wurde unter dem Dach des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Tausende DDR-Stipendiatinnen und Stipendiaten aus dem Ausland sollten ihr Studium weitermachen können, lautete damals das Ziel. Kai Etzold war ab Oktober 1990 einer der Mitarbeiter in dieser Arbeitsstelle. Vorher hat er im DDR-Ministerium für Hochschule und Fachschulwesen gearbeitet und im Auslandsamt der Humboldt-Uni in Berlin. Guten Tag, Herr Etzold.
Ja, schönen guten Tag.
Es ging um rund 8000 in- und ausländische Studierende, Graduierte und Wissenschaftler in dieser Zeit, die DDR-Stipendien hatten. Wie war denn die Situation damals? Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sind ja vermutlich auch, so wie alle, von den politischen Entwicklungen überrascht worden.
Ja, auf jeden Fall. Das gab sicherlich viele Brüche für die einzelnen Biografien, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet. Aber damals waren wir sehr interessiert, dass die Studierenden und Stipendiaten sowohl im Inland als auch im Ausland zu Ende studieren konnten. Wir hatten 6000 ausländische Studierenden und dann nochmal fast 2000 im Ausland, vor allen Dingen im Osten Europas.
Das waren ja dann die sozialistischen Bruderstaaten, die überwiegend sozusagen den Austausch dominiert haben. Wie war das denn mit Kuba zum Beispiel oder Vietnam, Nordkorea? Da hatten Sie ja auch intensive Beziehungen.
Ja, die Kubaner haben leider ihre Stipendiaten schon im Mai 1990 zurückbeordert. Das hat mich persönlich sehr getroffen, da ich auch für Kuba zuständig war. Aber Fidel hat das sehr klar entschieden. Die Vietnamesen, das war die größte Gruppe, wir hatten, glaube ich, über 580 Studierende, die haben alle noch zu Ende studieren können. Und das traf auch für viele andere Studierende zu, bis sie 1997 ihr Studium dann abgeschlossen haben.
Wie waren denn die Vorgaben? Also sind zum Beispiel Geförderte der SED oder ihrer angeschlossenen Organisationen, zum Beispiel Freie Deutsche Jugend oder International Studentenbund, auch weiter in den Programmen geblieben?
Teilweise haben sie sicherlich zu Ende studiert, aber wir haben ganz klar entschieden, diejenigen, die von den Parteien oder der parteinahestehenden Stiftung gefördert worden sind, die sollten durch die Parteien zu Ende gefördert werden oder nicht gefördert werden. Wir haben uns auf die staatlichen Studierenden gestützt und haben also dafür gesorgt, dass die also auch zu Ende studieren konnten.
Wer hat denn überhaupt dann weiter entschieden, wie weiter gefördert wird? Also früher war es ja sozusagen das Parteibuch.
Also zu DDR-Zeiten sind die ausgewählt worden durch die beiderseitigen staatlichen Institutionen, durch das Hochschulministerium oder Fachschulministerium auf DDR-Seite und dann in den jeweiligen Ländern die Ministerien oder Institutionen, die dafür zuständig waren. Das hat auch was damit zu tun gehabt, dass das also staatlich gelenkt war und teilweise fachlich sicherlich interessierte Leute waren, aber es konnte durchaus passieren, dass einer, der Mathematik studieren wollte, dann eben Physik studieren musste. Das ist erst im DRD dann, also das habe ich auch durch den DRD schätzen gelernt, dass dort fachliche Auswahlkommissionen entschieden haben über die fachliche Eignung und nicht so sehr über die politische Eignung.
Wie ging man denn dann damit um, wenn zum Beispiel durch die Wende ganze Studienfächer weggebrochen sind, weil man zum Beispiel sozialistische Ökonomie studierte oder die ganze Hochschule geschlossen wurde?
Sie sprechen das gerade an, ganze Hochschule geschlossen. Das ist besonders bei der Hochschule für Ökonomie gewesen. Aber auch andere Fachbereiche wie Geschichte oder Geisteswissenschaften, da mussten sich die Studierenden neu orientieren. Teilweise ist das ja dann in den einzelnen Universitäten geschehen und teilweise haben die dann ihre Studienfächer auch gewechselt oder konnten die auch wechseln. Wir haben auch versucht, den einen oder anderen dann an die Westberliner Hochschulen zu vermitteln. Das ist auch zum großen Teil gelungen.
Sie haben in einem Artikel, Herr Etzold, formuliert, dass die Arbeitsstelle Berlin-Mitte für Sie rückblickend ein positives Kapitel der deutschen Wiedervereinigung ist. Wie müssen wir das verstehen?
Also zunächst einmal ist da vieles abgewickelt worden und das hat immer so einen negativen Touch. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das sehr positiv gelaufen. Wir haben es geschafft, dass die ausländischen Studierenden Deutschland als einheitlichen Staat erleben konnten und haben trotzdem auch noch zu Ende studiert. Das ist so ein Punkt. Ein zweiter Punkt, eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die haben also auch im DAD dann eine neue Arbeitsstelle gekriegt und sind als ja ganz normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter akzeptiert worden. Das ist also wirklich auch eine Leistung, die vielleicht nicht in allen Bereichen so gelaufen ist. Also es gibt auch negative Beispiele. Aber, und das liegt auch an dem Klima der Kolleginnen und Kollegen im DAD. Also das muss ich ganz deutlich sagen. Also sie waren von vornherein interessiert an uns. Sie waren interessiert, etwas über die DDR und die DDR-Programme kennenzulernen. Und sie waren interessiert an uns Menschen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für mich.
Was ist denn nicht gelungen? Sie sagten gerade, es ist ja vieles, vieles abgewickelt worden. Was ist auf der Strecke geblieben?
Naja, zum Beispiel regionalwissenschaftliche Studien an der Universität Rostock, Lateinamerikanistik, das wurde abgewickelt und dann verteilt auf die einzelnen Institutionen. Da ist das Institut für Romanistik neu gegründet worden, Politikwissenschaften sind neu gegründet worden, aber die interdisziplinäre Arbeit der Lateinamerikanisten dort ist leider so ein bisschen hinten runtergefallen. Das habe ich manchmal gedacht, ach, das ist eigentlich schade. Das haben die Leipziger mit der Afrikanistik geschafft. Die haben also wirklich eine interdisziplinäre Afrikanistik dort beibehalten und die ist heute nach wie vor sehr motiviert und engagiert, nicht? Wenn ich das so mal für die Regionalwissenschaften sagen kann, denn Anfang der 90er Jahre, da haben Sinologen im Westen, die waren sehr daran interessiert, interdisziplinäre Studien aufzubauen. Und sowas gab es dann schon in der DDR. Das ist so ein Beispiel, wo ich denke, da hätte man vielleicht noch mehr machen können.
Vor 30 Jahren wurde die Arbeitsstelle Berlin-Mitte gegründet, um den akademischen Austausch der DDR ins Vereinigte Deutschland zu überführen. Kai Etzold hat da mitgearbeitet. Er war einer der Mitarbeiter. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Dieses Gespräch ist auch, wie alle unsere Themen, auf der Internetseite nochmal nachzuhören. deutschlandfunk.de/campus lautet die Adresse. Ja, und morgen wird der Tag der Deutschen Einheit hier im Deutschlandfunk noch mit vielen anderen Aspekten aufgegriffen. In Campus und Karriere zum Beispiel geht es ab 14.05 Uhr um die Frage, wie groß die Ost-West-Unterschiede tatsächlich noch sind bei Einkommen, Karrierechancen und Geschlechtergerechtigkeit. Zuvor übertragen wir aber live die zentralen Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag aus Potsdam. Das Ganze dann ab 12 Uhr. Mit Nachrichten und Corso, Kunst und Pop geht's hier gleich weiter. Das war es für Campus und Karriere für den Moment. Heute mit Kate Malaika am Mikrofon. Dankeschön fürs Interesse.